Wir wollen in dieser Freizeit gründlich Jericho betrachten. Und das ist so viel, dass man das nicht in einer Stunde vollziehen kann, wie wir wissen, oder die allermeisten hier der Geschwister wissen, hatten wir im vorigen Jahr bereits mit einer der Verkündigungen über Jericho hier hören können. Und wir wollen auch jetzt fortfahren, dieses Jericho aus den verschiedenen Blickrichtungen zu sehen, denn auch für uns sind dort tiefe Belehrungen vorhanden. In den einzelnen Verkündigungen darf auch darauf hingewiesen sein, dass wir die mit unserem Glaubensleben verbundenen Dinge an vielen Stellen ansprechen wollen. Einfach, dass wir lernen, die Aussagen des Alten Testaments in der Verständlichmachung auch für uns erschlossen zu wissen. Dass wir es erkennen und verstehen, was Gott zu uns zu reden hat. Wir lesen in Josua Kapitel 6 noch einmal von 1 bis 3. Wir werden uns aber nicht wiederholen in den Dingen, die wir in der vorigen Freizeit hier schon behandelt hatten. Das war eine völlig andere Schau, eine hochinteressante Schau im vorigen Jahr. Und jetzt wollen wir einzelne Definitionen herausnehmen. Da heißt es Josua 6, 1. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und war verriegelt von den Kindern Israel. Niemand ging aus und niemand ging ein. Und Jehova sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho und seinen König und die streitbaren Männer in deine Hand gegeben. Und ihr sollt die Stadt umziehen, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt her, also sollst du 6 Tage tun. Soweit Gottes Wort. Als hier nach der Aussage der Heiligen Schrift die Feinde Gottes vernahmen und hörten, dass der allmächtige Gott, der Gott Israels, das Volk der Hebräer über den Jordan während der Hochwasserzeit gebracht hatte, wir lesen, da schmolzen ihre Herzen. Da war keine Festigkeit mehr drin. Da war ihre Lebenshoffnung auf die Seite gesetzt. Denn das war eine Angelegenheit, die sich hier vollzog, die nicht mehr in den Händen der Menschen lag. Denn die Naturgewalten zu bändigen, wie es beim Durchzug durch den Jordan geschah, war nicht Sache eines starken Menschen. Das war die Hand Gottes. Aber Gott zeigt uns jetzt in diesem Kapitel 6 den herrlichen Sieg durch Glauben. In der Gemeinde Jesu wird in den heutigen Zeiten so viel Unsinn geredet wie in Jahrhunderten zusammen nicht. Und es ist interessant, dass die Bibel so deutlich redet, dass Sieg über den Feind auch für uns allein nur durch Glauben zu erringen ist. Darum, Geschwister, auch dann, wenn wir errettet sind, beten wir immer wieder zu unserem Gott. Erlassen wir es uns eine Last auf unseren Herzen sein, zum Herrn zu rufen, dass er uns ganz neu Glauben lehre. Glauben, wie die Schrift sagt, zu erkennen, das Geheimnis des Glaubens zu erfassen. Darin liegt der Sieg, wie wir hier sehen, auch in Betreff und der Beziehung zu den Feinden. Zwei Dinge mussten vorausgehen, nachdem sie den Jordan durchzogen hatten. Wir wollen die zwei Punkte besehen. Erstens, sie mussten allesamt beschnitten sein. Das haben wir hier vor einem Jahr bereits durchexerziert. Sie mussten alle beschnitten sein, um für den Herrn brauchbar zu werden. Das war Punkt 1. Und zweitens, das große Geschehen, dass der Oberste des Heeres Gottes sich ihnen offenbarte. Das heißt, wir bedürfen einer Begegnung mit Christus durch Glauben in Nüchternheit, durch sein Wort, um im Auftrag das gewaltige Werk Gottes zu erbringen. Diese beiden Dinge sind unerlässlich, sie sind nötig. Und auch uns, um auch uns mitzugebrauchen, mit einzuschließen in den Kampf, in dem der Herr uns letztlich, jawohl, in dem der Herr uns allesamt gerufen hat. Im Reiche Gottes gibt es weder Gelegenheits- noch Kurz- oder gar Arbeitslose. Wir haben Vollbeschäftigung im Reiche des Herrn, Bruder und Schwester, Hemdsärmeln hoch, nicht diskutiert, nicht gemeckert, nicht sich verglichen mit anderen, sondern gearbeitet, wie es sich geziemt, für den Herrn zu tun. Es ist uns nicht geheißen, mit den Palästinensern heute die Stadt Jerichos zu umzingeln. Das hat uns Gott nicht gesagt. Aber Gott hat uns einen anderen Kampf gewiesen, der sicherlich auf dem Gebiet der geistlichen Ebene auszutragen und nicht minder wichtig ist für unseren Gott. Wir haben viele Hinweise im Neuen Testament, dass wir sie doch verstehen möchten. Und wenn Gläubige schon meinen, sie würden etwas verstehen, indem sie die wunderbaren Schattenbilder des Alten Testaments für ungültig erklären, damit ihre eigene Theologie stimme, dann sind sie total schief gewickelt. Der Herr redet deutlich in Römer 15, Vers 4 und sagt, dass diese Bilder des Alten Testaments uns beschrieben sind zur Belehrung. Wer sich nicht belehren lassen will, steht im Konfront gegen Gott. Das, was uns hier in diesem Kapitel 6 aber auch gesagt wird, ist, dass der Feind aufgrund der Mutlosigkeit, die dem Kampf bereits vorauslief, eine Mutlosigkeit, die Gott schickte, die Tore Jerichos verschlossen hielten. Israel hatte noch keinen Kampf eröffnet. Da waren die Herzen der Feinde mutlos. ihre Mutlosigkeit resultierte aus der Verbindung zu dem lebendigen Gott. Weil Israel tat, was Gott befohlen hatte, das Geheimnis des Sieges und Glaubens auch heute in Christo. Vers 1. Jericho war eine, sagen wir, verschlossene Stadt, dass kein Ein- und kein Ausgehen mehr war. Alles war verriegelt und verrammelt. Man erwartete einen Kampf und dafür hatte sich Jericho eingerichtet. Die Reserven der Lebensmittel waren groß genug, einen langen Kampf zu bestehen. Wasser war genug in der Stadt. An Kriegern und erprobten Kämpfern fehlte es nicht. Die Mauern waren die höchsten in Kanaan, der weltgrößte militärische Anlage. Die sollen nur kommen. Und wenn wir schon den geistlichen Hintergrund der geistlichen Josua-Geschichte betrachten, dann finden wir nicht selten bei Gläubigen, sind wir ganz offen, allein in der Beziehung zum Wort oder zum Gehorsam zu Christus, Verriegelungen. Verriegelungen, die der Feind vorgenommen hat. Und weil man den von Gott gegebenen und von Gott angesagten Kampf nicht führt oder führen will, können die feindlichen Riegel, die Behinderungen und Blockierungen nicht zerschlagen werden. Der treue Herr möchte auch uns dazu benutzen, dass wir die Verriegelungen des Feindes nicht so sehr am anderen, sondern ein jeder bei sich selbst, wie wir es in Jesaja, dem Propheten, Kapitel 58 lesen: Die Knoten des Joches zerschlagen. Das ist die Absicht Gottes. Sonst würde es Gott uns nicht heißen. Sonst hätte er es uns nicht gesagt. Mit einem jeden. Und dass die gewalttätig Behandelten, wie es dort heißt, ins Freie entlassen werden. Das ist der Wille Gottes. Der Mensch, der Gläubige, heutiger Tage sucht eine Theologie, die ihm alle Bequemlichkeit in den Schoß legt. Das ist die Rede, die Luther übersetzt hat, dass die Lehrer sich aufhäufen, die da reden, dass es ihnen in den Ohren juckt. Das sind nicht allein Worte an die Israeliten etwa damals geredet, wohl aber auch an uns. Denn gerade in diesen Beziehungen redet Gottes Wort allgemein. Denn das Wort des Evangeliums hat heute das Ziel, diese gebundenen und mit Gewalt Satans behandelten in die Freiheit des Christus zu bringen. Das ist Wille Gottes, das ist Auftrag Gottes, das ist das Wort des Herrn, das gilt, soweit es nicht verleugnet wird. So frei von der Macht der Sünde zu werden, dass der Fürst dieser Welt gehen muss, das ist Wille Gottes. Und deshalb war in Jericho die Hochstimmung ganz unten am Boden. In diesen Tagen hat Jericho kleinste Brötchen gebacken. Nicht, weil sie kein Mehl hatten, sondern weil sie nicht mehr konnten, weil der Geist des Herrn sie geängstigt hatte, bevor Israel vor den Toren stand. Das sollte unser Ziel, das sollte unser Weg sein. Wir müssen uns nicht mit dem Feind ewiglich herumbalgen, sondern es ist der Wille des Herrn, dass wir so in Übereinstimmung mit Gott und seinem Wort gefunden werden, dass der Feind zerfließt, die Herzen zerschmelzen lässt, bevor wir dem Feind widerstehen, wie geschrieben steht. Widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Lehre des Neuen Testaments, die nicht geliebt, aber dafür von Gläubigen gehasst wird. Siegesstimmung hingegen war umgekehrt dort bei den Kindern Israel. Das waren keine besonders gläubigen Kapazitäten. Die waren schwach, schwächer am schwächsten. Aber sie taten das, was Gott geheißen hatte. Und das genügt oft für den Sieg, den der Herr schenken will. Die Bewohner Jerichos hatten in diesen Tagen, wie schon ausgedrückt, zerschmolzene Herzen. Wir wissen genau, was gemeint ist, und sie alle lagen am Boden. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Mauern, auf die Materie. Sie setzten ihre Hoffnung auf die ehernen Riegel. Die Israeliten aber erlebten und lebten gleichzeitig in Freuden und Siegesstimmung, während drin alles verzagten Herzens war. Beachten wir bitte noch, dass die Geschehnisse, die in diesem Mitteilungswerk vorausgingen, die auch damals von Mose als Kundschafter ausgesandt waren, nun die hohen Mauern sahen, verzagt wurden und mit dem ungläubigen Volk damals die ganze Nacht hindurch schrien, wir lesen es ja, nehmen wir das alles zur Kenntnis, jetzt standen sie vor diesen großen Mauern, über die damals laut geklagt und geweint wurde in Ermangelung des notwendigen Glaubens. Denn jetzt stehen sie davor, sie sehen diese Mauern, sie kennen die furchtbaren Zusammenhänge im Lager Israels einstmals bei den Kundschaftern, aber wir hören jetzt nichts mehr von Klageliedern. Die erste Konfrontation und Kommunikation zwischen ihrem Glauben und Kanaans größten Festung des Feindes stand ihnen bevor. Es ist zugleich die erste Bewährung ihres eigenen Glaubens auf dem Verheißungsboden einer neuen Generation. Wie werden sie sich verhalten? Eine Frage, die vom Unglauben gesehen höchst prekär hätte erscheinen müssen. Sieg oder Niederlage? Wie werden sie sich verhalten? Hat Gott damit ihnen beides in die Hände gelegt? Eines steht fest. Der Josua hatte seinen Blick schon damals, als er mit unter den Kundschaftern war, nicht auf die Mauern gerichtet. Um kein Wort davon in Angst und Sorgen erwähnt. Das war der Grund, weshalb Josua und der Kaleb in das Land der Verheißung von den Alten einziehen durfte. Nun stehen sie vor diesen Riesenmauern. Das hatten sie noch nie gesehen. Das gab es auch nicht in Ägypten. Solche Kerle nicht. Interessant ist, Josua mit seinen Kämpfern kann auch nicht hinein. Noch können jene, die drinnen sind, heraus. Eine interessante Gedankenfolge tut sich hier auf. Das heißt, der Feind kann nicht mehr heraus. Sobald wir zum Kampf gegen ihn antreten, sind interessante Tatsachen. Sobald wir das Wort Gottes befolgen, ist er gefangen. Dargestellt, ein wenig später, in der Höhle zu Makeda, in der die fünf Könige des Feindes geflüchtet waren und dort eingeschlossen wurden. Da ließ Josua große Steine vor die Öffnung wälzen und Wachen davor stellen. Sie waren gefangen. In diesem Zustand konnte niemand hinein und niemand konnte heraus. Eine Pattsituation. So ist Jericho auch für uns eine gewaltige Belehrung, die durch Glauben oder wie durch Glauben, durch unseren Glauben, der Feind geschlagen und selbst diese Könige kaltgestellt werden. Es lief aber nicht umgekehrt, dass man den Sieg in Jericho ohne Beschneidung hätte empfangen können. Das Umziehen der Stadt wäre missglückt, wenn die Vorbedingungen des Gehorsams nicht erfüllt worden wären. Der Sieg kann ohne den Willen des starken Gottes nicht erhalten werden. Unser Gehorsam muss vorangehen, um die Bestätigung Gottes zu erhalten. Gläubige haben oft Siegesstimmung, aber nur zu schnell mischt sich unser Fleisch mit in unseren Glauben hinein. Es gibt dann bunt Geschecktes. Der treue Herr aber möchte uns belehren, dass es der göttlichen Ordnung nachgeht. Wenn wir gesegnet werden wollen, nach Vers 2, in unserem Kapitel sagt der Herr zu Josua und redet dort bis Vers 5, und das, was Gott mitzuteilen hat, war das, was nachher kam und folgte. Das, was Gott uns in seinem Buche der Heiligen Schrift mitgeteilt hat, ist das, was heute sich an uns vollzieht und was sich kommend an uns erfüllen wird. Alles das, was Gottes Wort zu uns geredet, Die Frage ist nur, ob wir ein Ohr haben, was Gottes Wort in uns wirken will. Es ist klar, dass der Herr, unser Gott, nur zu solchen reden kann, die bereit sind, hören zu wollen. Im gleichen Augenblick, wo wir bereit sind zu hören, da kann Gott auch nicht, da kann Gott auch zu uns sprechen. Und dazu ist es nötig, dass wir in der Gesinnung der Beschneidung vor Gott gefunden werden. Dass wir in diesem Zustand auch das Passa feiern, denn auch unser Passa, Christus ist geschlachtet, sagt das Neue Testament. Im Herausgenommensein aus dem Lande Ägypten, aus der Sünde dieser Welt, abgesondert für den Herrn. Und nun redet Gott und sagt, siehe, ich habe Jericho, den König und die streitbaren Männer in deine Hand gegeben. Wir dürfen nicht denken, dass wir geringere Aussagen etwa unseres Gottes besäßen. Zu uns redet Gott durch sein Wort. Es ist nur und allein die Frage unseres Glaubens und unserer Verbindung zum Herrn, den Sieg über die Dinge zu haben, über die selbst unser Gott in unserem Leben Sieg haben möchte. Das geschieht uns auch heute noch mit den Feinden Gottes, weil der Herr uns den Glauben dafür geben will, über die Macht des Feindes. Alles das in dem herrlichen Namen Jesus liegt jedweder Sieg, als er ausrief am Kreuz, es ist vollbracht. Es gibt nichts, was uns durch Christus nicht gegeben oder geworden wäre. Das alles ist Glaubenshaltung und Glaubensstellung. Und zwar nach vorangegangener Beschneidung der Herzen. Wir können nicht genügend und mit genügendem Nachdruck auf diese Dinge hinweisen. Es kostet Mühe, Selbstverleugnung, bewusst ohne Herzensgroll getreten oder verachtet zu werden, uns dennoch nicht verbittern zu lassen, weil geschrieben steht, die Liebe lässt sich nicht verbittern. Es ist nicht so einfach. Unser ganzes Fleisch steht dagegen. Das ist unser Kampf, den wir zu führen haben und der uns zugleich ein ganzes gewaltiges Stück notwendiger Vollmacht gibt. Eine Vollmacht des Glaubens, welche der Herr einem jeden schenken möchte. Wir könnten das alles verkürzt sagen. Ich habe Jericho, in deine Hand gegeben. Und dann redet Gott weiter in Vers 3. Und ihr sollt die Stadt umziehen. Weil diese Stadt nach dem Willen Gottes durch Glauben fallen sollte. Und Glaube und Gehorsam eng verbunden sind, sagt Gott nicht. Und ihr sollt die Stadt einnehmen. Das sagt Gott nicht. Er sagt, und ihr sollt die Stadt umziehen. Einnehmen konnten sie sie nicht. Aber umziehen konnten sie sie. Weil durch das Umziehen ihre militärische Kraft Israels ausgeschaltet war. Das hätten wir auch gekonnt. Wir hätten gesagt, jetzt treten wir an, ganze Freizeit, wie wir nach Kiel gefahren sind, jetzt umziehen wir die Stadt Jericho. Hätte jeder von uns gekonnt und das wäre eine Glaubenshandlung gewesen. Mehr hat Gott nicht verlangt. Gott will dem Volke Israel lehren, dass die Führungen Gottes nicht in unserer Macht, sondern in der Kraft Gottes liegen. Hier verbindet also der Herr den Sieg mit einer Glaubensprobe, die sie durchaus bestehen konnten, wenn sie sich glaubend verhielten. Sie hätten auch sagen können, das ist doch Unsinn, ne? Darum ziehen. Gott kann uns nur dann einen Sieg geben, wenn wir im rechten, starken Glauben nach seinem Willen gefunden werden, in einer tiefen Verbindung mit dem Herrn. Den Sieg wollen alle Kinder Gottes heute gern, aber auf den starken Glauben pfeifen genauso viele. Weil es ein wenig Mühe kostet, unser Fleisch abzubauen. Der Herr aber möchte haben, dass wir die Dinge des Glaubens zur Verherrlichung Gottes nur schriftgemäß an uns geschehen lassen. Alle Kriegsleute sollten jetzt die Stadt je einmal 6 Tage umziehen. Das war für alle Israeliten eine gewaltige Glaubensprüfung. Handlungen über Zeit ausüben, in deren Ablauf dieser Zeit keine Veränderungen wahrnehmbar sind, kostet Glaubenskraft, ich sag's. In Vers 4 sollen dann 7 Posaunen von 7 Priestern, hier heißt es, vor der Lade hergetragen werden. Am 7. Tag soll die Stadt dann 7 umzogen werden. Die Priester sollen dabei in die Posaunen stoßen. Und in Vers 5 wird etwas vom Lärmhorn gesagt, wie wir lesen, wörtlich. Und es soll geschehen, wenn man das Lärmhorn anhaltend bläst, wenn ihr den Schall der Posaune höret, so soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben. Und die Mauer der Stadt wird an ihrer Stelle einstürzen. Und das Volk soll hinaufsteigen, ein jeder gerade vor sich hin. In Vers 3 wird ein 6-tägiger Kampf angesagt. Dieser Kampf ist mit Kriegsleuten verbunden. Deshalb heißt es in Vers 3, alle Kriegsleute sollen 6 so handeln. Und in Vers 4 am 7. Tag ist dann der Jubel des Sieges. Dieser siebente Tag ist verbunden mit dem Priestertum. Nicht mehr mit den Kriegsleuten. Was teilt uns hier Gottes Wort in dieser Aussage mit? In diesen 6 Tagen, und wir lesen, dass bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre ist, so hat Gott vom Schöpfungsbericht her in 6 Tagen Arbeit das Sichtbare geschaffen. Und am siebenten ruhte er. So hat also Gott den Menschen 6 Tage arbeiten lassen und am siebenten, dem Sabbat, sollte Ruhe sein vom Menschen bis zum Vieh. Darin haben wir den Hinweis, dass Gott 6000 Jahre arbeitet und das an Menschen, um am 7. Jahrtausend zu ruhen. Das ist das 1000-jährige Reich, von dem Gottes Wort redet. Wir legen großen Wert darauf, dass wir diese Einzelheiten kennenlernen, weil sie Grundpfeiler in der Lehre des Wortes Gottes darstellen. Und wir lesen in 3. Mose 25, Vers 9, wo es heißt, und du sollst im 7. Monat, am 10. des Monats, den Posaunenschall ergehen lassen. Es war der Versöhnungstag. Sollt ihr die Posaune erheben lassen durch euer ganzes Land. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Lande Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es sein. Und ihr werdet ein jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und ein jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht. Das waren die Schattenbilder, das Jubeljahr, welches auf das millenäische 1000-jährige Reich hinweist. Dort wird Israel das Eigentum wiederbekommen. Dort wird es ein großes Treffen der Geschlechter sein. Ein Jubeljahr soll dasselbe, ein Jahr des 50. Jahres euch sein. Das war dargestellt. Diese Hallposaunen werden auch Jubelposaunen genannt. Und das deutet hin auf das Jubeljahr, auf das 1000-jährige Reich. Und es ist interessant, welche Zusammenhänge mit diesen Aussagen gefunden werden. Und zwar von Daniel 9 her, 70 Wochen sind über dein Volk bestimmt, den Sünden Israels ein Ende zu machen. Und wir wissen, dass jede Jahrwoche 7 Jahre währte. Und 7 mal 7 sind 49. Wir auch hier in Vers 8, diese 7 mal 7 ist 49. In Daniel 9 haben wir 70 mal 7, das ist die Vergebung Gottes an sein Volk Israel. 490 Jahre hatte Gott über Israel das Gericht ausgerufen. Alles das aber wegen Untreue, wegen des Ungehorsams. So fragt auch der Herr die Jünger, wie viel Mal soll ich meinem Nächsten vergeben? Die Frage der Vergebung bis zu 7-mal, worauf der Herr ja auch antwortet, in der Zahl der Vergebung an Israel 70 mal 7, das ist 490. Aber auch in unserem Text haben wir wieder die 7, die Sheva, diese göttliche Vollkommenheitszahl, multipliziert mit der 7 vorgeschattet. Und dann soll eine Versöhnung sein nach dieser 7 mal 7. Eine Versöhnung soll sein, und zwar finden wir in Vers 3, da wird 6 Tage gekämpft, 6000 Jahre ist Kampf, 6 Tage arbeitete Gott an dieser sichtbaren Schöpfung, und am 7. zu ruhen. Während die 6 verbunden ist mit dem uns geheißenen Kampf und der Kriegerschar, so soll nun ein Zeichen sein, eine Posaune. Soll blasen. Wir freuen uns, dass da hinein eingebettet die Geschehnisse der Gemeinde liegen. Die Posaune steht im Zeichen des Friedens, und nicht mit der letzten Posaune der Gerichtsengel in Offenbarung im Zusammenhang. Denn bei der letzten Posaune für die Gemeinde ist Auferstehung und Entrückung. Und das auch für uns. Da werden wir aufgenommen, da ist unser Ziel, aufgenommen in Herrlichkeit, durch Verwandlung und auch durch Auferstehung. Und das in einem Herrlichkeitsleib, wodurch dann alle Arbeit, aller Kampf für alle Ewigkeiten für uns beendet sein wird. Israel zieht erst nach einem furchtbaren Gericht in diese verheißene Ruhe ein. Wir, die wir zur Gemeinde gehören, ziehen bereits mindestens 7 Jahre vorher in unsere himmlische Ruhe ein, bis Israel gewürdigt ist, in diese Ruhe des millenäischen Reiches auf Erden einzuziehen. Wir freuen uns über die Aussagen der Heiligen Schrift, dass unsere Ruhe primär durch Christus uns zugesagt ist, und dass aber auch Israel endlich nach den vielen Jahrhunderten der Mühe und Arbeit des unendlichen Kampfes zu einem ersehnten Frieden kommen wird. Amen. Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Herr Jesus, wir sagen dir Dank für dein Wort. Werden wir doch hineingeführt, auch zu erkennen, dass die Sünde die ganze Schöpfung umgeworfen hat. Du hast Arbeit bekommen mit uns, in nicht auszudrückender Fülle. Du hast dich mit den Menschen beschäftigt, 6000 Jahre. Jeder Einzelne war Ziel deiner Gottesliebe. Wir danken dir, dass du da nicht müde geworden bist, dich auch mit uns zu beschäftigen. Wir möchten dir heute Abend, unser Gott, dafür ganz herzlich danken, dich aber auch bitten, dass du es weiter tun möchtest, mit uns, den schwachen Menschen. Aber wir preisen dich dafür, dass du zum Ziel kommst, auch mit uns, und dass wir eine lebendige Hoffnung besitzen, wenn wir unser Leben dir übergeben, wenn wir die Kraft deines Blutes in Anspruch genommen haben, indem wir unsere Sünden dir geliefert haben, wenn wir unsere Sünden verurteilt haben vor dir und vor deinem Heiligtum. Herr Jesus, wir möchten dich herzlich bitten, wirke du in uns den ganzen Sieg Christi. Wirke in uns das, was du ausriefst am Kreuz, dass es vollbracht sei. Hab Dank, dass du mit uns, aber auch mit Israel zum Ziele kommst. Wir preisen dich dafür, dass du diese große, unendliche Arbeit mit den niedrigsten deiner Geschöpfe zurechtkommst. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in Liebe begegnet bist. Wir möchten dir in unserer schwachen Liebe begegnen. Hilf uns, dass wir die erste Liebe wieder ganz neu erfassen, um dir die notwendige Liebe entgegenzubringen, die du uns zuerst gebracht hast. Segne du dieses Wort an uns, gib du Gnade, Verständnis, Einkehr in unsere Herzen. Lass nicht ab von uns, Herr Jesus, bis du noch weitergekommen bist, was doch deinem Ziel entspricht. Amen.